Mēs ienācām ar manu dēlu.
Am 19. Juni gegen 16 Uhr nachmittags kam ich zusammen mit meinem Sohn in unsere Wohnung.
Inara Kovalevska ist Lehrerin in Riga, der Hauptstadt Lettlands.
Als wir beide, mein Sohn und ich, das Wohnzimmer betraten, waren wir völlig schockiert. Mein Mann hatte immer gesagt, dass er nicht weiterleben wolle. Aber er hatte auch immer gesagt, ich kann es nicht tun. Ich habe nicht genug Kraft dazu.
Als Inara Kovalevska an jenem Sommertag 2002 ihre Wohnung betrat, hatte sich ihr Mann Gunnars erhängt. Inara schrie um Hilfe und versuchte, ihren damals 6-jährigen Sohn aus dem Zimmer zu drängen. Sie wollte ihm den Anblick des am Strick hängenden Vaters ersparen. Doch keiner der Nachbarn kam. Inara war auf sich gestellt. So schnitt sie ihren Mann mit einem Küchenmesser selber vom Seil und fing ihn in ihren Armen auf.
Ich habe ihn massiert, ich habe ihn geschlagen, ich habe geweint, geschrien, gebetet. Ich habe alles gemacht, um ihn ins Leben zurückzurufen. Ich dachte, er kann noch leben.
Doch weder Inara noch der herbeigerufene Notarzt konnten Gunnars retten. Der 41-Jährige litt unter Depressionen. Schon 10 Jahre zuvor hatte er erstmals versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie bei Selbsttötungen üblich, wurde Gunnars Leichnam in das rechtsmedizinische Zentrum von Riga gebracht. Durch eine Autopsie sollte ausgeschlossen werden, dass er durch fremde Hand getötet wurde. Inara ging am Tag nach dem Tod ihres Mannes dorthin. Sie fragte einen Mitarbeiter, ob es möglich wäre, Gunnars Mutter einen Wunsch zu erfüllen. Die alte Frau wollte ihrem Sohn einen letzten Liebesdienst erweisen, ihn nach katholischem Brauch in Lettland waschen und festlich einkleiden.
Und dann sagte er, die Mutter weiß nicht, wonach sie fragt. Die Leiche sieht ziemlich schlimm aus und den Anblick könnte sie nicht ertragen.
Damals ahnte Inara nicht, welche Wahrheit in diesen Worten steckte. Die Familie sah den Verstorbenen erst am Tag des Begräbnisses wieder. Vom Bestatter angekleidet und aufgebahrt im offenen Sarg. Der tote Körper scheinbar unversehrt. Ein Jahr später erhielt Inara eine Vorladung der lettischen Sicherheitspolizei. Eine Beamtin teilte ihr mit, dass der Leiche ihres Mannes Gewebe entnommen worden sei, vor allem Knochen, Knorpel und Sehnen. Insgesamt ermittle die Polizei in 400 Fällen. Und noch etwas erfuhr Inara Kovalevska. Die Körperteile der lettischen Toten waren nach Deutschland geliefert worden.
Dieser Mensch, der war doch eine Persönlichkeit. Diese Hände, die haben doch jemanden gestreichelt. Und diese Persönlichkeit war jemandem sehr lieb. Und als Katholikin glaube ich fest an die Auferstehung.
Inara ist seit dieser Nachricht in psychotherapeutischer Behandlung.
Ein Mensch, der hat doch eine gewisse Würde. Und ich glaube, es ist einfach unmenschlich, ihn nach seinem Tod zu einem Gut oder einer Ware zu machen. Ich kann diesen Gedanken nicht annehmen, dass Teile eines Menschen nach Deutschland geliefert werden und dort wird sortiert, was brauchbar ist und was nicht brauchbar ist. Und die unbrauchbaren Teile werden einfach zum Müll.
Über Leichen. Wie menschliche Überreste gewonnen und verwertet werden. Eine Sendung von Martina Keller.
Es gibt die alte Firma Pfrimmer, die im Wundversorgungsgebiet tätig war seit dem Jahr 1919 als Nahtmaterialhersteller. Aus dieser Firma heraus sind wir entstanden, ausgegliedert worden über verschiedene Vorläuferfirmen und haben uns im Verlauf dieses Prozesses seit über 30 Jahren spezialisiert auf die Herstellung von Transplantaten, aber auch Implantaten aus humaner oder aus tierischer Herkunft.
Alltagsgeschäft der Tutogen Medical GmbH in Neunkirchen bei Erlangen. 9 Jahre lang, von 1994 bis 2003, lieferte das Rechtsmedizinische Zentrum in Riga der Firma und ihrer Vorgängerin Biodynamics International menschliche Rohstoffe. Tutogen braucht sie für seine Knochenproduktion. Die Firma beschäftigt 140 Mitarbeiter, vorwiegend Näherinnen, Mechaniker und Dreher. Und sie expandiert. Karl Koschatzki ist Geschäftsführer von Tutogen Medical. Schon seit einem Vierteljahrhundert ist er bei der fränkischen Firma und ihren Vorgängern beschäftigt.
Am menschlichen Körper gibt es im Prinzip zwei Typen von Knochen. Das ist der Schwammknochen, Spongiosa, oder es gibt den kompakten Knochen, wie er zum Beispiel im Oberschenkelschaft vorkommt. Daraus können Sie verschiedene Gewebeformen, Zubereitungen machen, also zum Beispiel als kleingemahlenes Füllmaterial oder auch als Formkörper bestimmter Abmessungen zur Stütze einer Wirbelsäule oder zur Heilung einer Fraktur oder auch zum Auffüllen einer Kieferwand und Ähnliches. Es gibt eine Unzahl von Anwendungsmöglichkeiten und das haben wir ungefähr zwischen 200 bis 400 verschiedene Artikel in Anführungszeichen auf Lager.
Tutugen liefert seine Transplantate von Deutschland aus in rund 40 Länder.
Das sind einfach ein paar so Möglichkeiten, die wir haben.
Kuschatzki geht ins Nebenzimmer und holt einen Kasten mit Produktmustern.
Das zum Beispiel ist eine Kniescheibe, die ist bereits prozessiert. Und aus der kann man dann so Dübel machen oder Blöcke machen, die man hier in der Wirbelsäule einsetzt. Gut, und dann können Sie natürlich langsam anfangen, etwas kompliziertere Teile zu machen. Sowas zum Beispiel. Das ist also ein hufeisenförmiges Implantat für die Wirbelsäule, das man von vorne durch den Bauch in die Wirbelsäule reintut.
Elfenbeinfarben, glatt oder porös, liegen die zurechtgefrästen Teile aus menschlichem Knochen in dem Kasten. Die Leiche ist zu einem begehrten Rohstoff geworden. Längst hat die sogenannte Gewebespende die Organtransplantation an Bedeutung überholt. Nur rund 4.500 Patienten erhalten in Deutschland jährlich ein neues Organ. Doch mehrere 10.000 profitieren von der Verpflanzung kleiner oder großer Einzelteile. Fast alles von einer Leiche lässt sich verwerten, so auch die Knochen, Knorpel und Sehnen.
Gut, und so geht es halt weiter. Und das ist da oben, die schaut aus wie ein mechanisches Teilchen, das ist mit einer CNC-Maschine hergestellt. Und das kann man da oben zervikal einsetzen an der Halswirbelsäule. Das sind Schrauben, Knochen, Pins, alles aus Knochen. Das ist ein Dübel, den man im Prinzip einsetzen kann in der Wirbelsäule, durch eine einfache Bohrung und reinsetzen kann.
Die Gewebetransplantation ist ein lukratives Geschäft. In den USA summiert sich der Erlös aller Körperteile aus einer einzigen Leiche auf $230.000 und mehr. In Deutschland organisieren neben kommerziellen Unternehmen wie Tutugen Medical vorwiegend gemeinnützige Einrichtungen die Gewebespende. Doch das heißt nicht, dass Gewinnstreben ausgeschlossen sein muss. Neben den Herstellern verdienen auch die Weiterverkäufer. So offeriert die MedPax Versandapotheke im Internet Tutoplast Fascia Lata. So heißen die aus der Muskelhaut des Oberschenkels gefertigten Transplantate der Tutugen Medical GmbH. Ein Streifen von 2x30 cm Länge kostet 967,18 Euro. Da hat auch die Versandapotheke gut verdient. Doch ohne Rohstoffe kein Geschäft. Tutugen Medical verarbeitet jährlich die Körperteile von 500 bis 1000 Spendern. Frage an Karl Kuschatzki: Woher stammen diese Gewebe?
Also ich gebe eigentlich keine Auskünfte über Rohmaterialien. Sie werden auch wahrscheinlich von der Firma Bayer keine Auskunft bekommen, wo sie ihr Aspirin kauft.
Sie haben auch aus Lettland Gewebematerial bezogen. Können Sie vielleicht mal erklären, wie es zu der Zusammenarbeit kam?
Es gibt Kongresse der Rechtsmediziner, man trifft sich und man spricht dort. Und da haben wir halt einen Kontakt gehabt und haben wir halt eine Zusammenarbeit irgendwann mal begonnen.
Einmal, Lettland gab es?
Ich gebe keine Auskunft mehr über Lettland, weil das sehe ich nicht ein.
Das ist aber eine wichtige Frage.
Ich wüsste nicht, warum.
Ich habe aber einen konkreten Fall, also ich habe dort zwei Angehörige von Verstorbenen gesprochen und eine dieser...
Ich denke, wir beenden jetzt das, weil das zielt auf was ganz anderes ab, als was Sie ursprünglich hier waren. Ich bin kein Edelspezialist, Punkt aus.
Die Gewebetransplantation ist ein aufstrebender Medizinsektor. Die Zahl der Anwendungen kaum noch überschaubar. Hornhäute können Patienten das Augenlicht bewahren. Herzklappen sind bei schweren Entzündungen der Herzinnenhaut mitunter lebensrettend. Knochenblöcke oder Pasten werden verwendet, um Defekte im Skelett aufzufüllen, beispielsweise an der Wirbelsäule. Manchmal wird auch ein kompletter Knochen im Stück verpflanzt, um nach einem Unfall eine Amputation zu verhindern. Leichenhaut kann als vorläufiger Wundverband bei schweren Brandverletzungen vor Flüssigkeitsverlust und Infektionen schützen. Nicht alle Anwendungen dienen jedoch ausschließlich medizinischen Zwecken. Die Entscheidung zwischen Gebiss und Implantat ist zumindest teilweise auch eine kosmetische Frage. Bei vielen Patienten, die Implantate gesetzt bekommen, wird zunächst der Kieferknochen aufgebaut, zum Beispiel mit Leichenknochen. Seit August 2007 gibt es ein Gesetz, das den Sektor Gewebemedizin neu ordnen soll. Am Rechtsmedizinischen Institut der Hamburger Universitätsklinik hat man sich frühzeitig auf die Lage eingestellt.
So. Also wir haben sich schon etwas vorbereitet, haben den Tisch gesäubert, haben die Verstorbene auf den Tisch gelegt, haben dann mit verschiedener Art und Weise desinfiziert, wobei wir hier nicht unter OP-Bedingungen arbeiten. Ja, wir versuchen sehr sauber zu arbeiten, aber das ist trotz alledem ein Sektionssaal. Und den kriegt man nicht steril. Also wir arbeiten hier nicht wie die Chirurgen im OP.
Selbst am zweiten Weihnachtstag ist in der Rechtsmedizin ein zweiköpfiges Team im Einsatz. Auf dem Sektionstisch liegt die Leiche einer 90-jährigen Frau. Sie ist nackt, nur Kopf und Rumpf sind mit Tüchern abgedeckt.
Was wir bei ihr an Gewebe entnehmen werden, ist nicht sozusagen das volle Programm, das wir machen, weil sie aufgrund ihres Alters eben auch schon so ist, dass man sagt, man kann nicht mehr jedes Gewebe hernehmen, weil das erfahrungsgemäß einfach schon etwas degeneriert ist. Das heißt, wir nehmen die Oberarmknochen, wir nehmen die Oberschenkelknochen, wir nehmen die Schienbeine und von den Fußknochen nehmen wir auch noch einen. Und wir werden versuchen, das müssen wir schauen, ob wir das nachher schaffen, auch vom Beckenknochen ein Stück noch zu nehmen. Aber das müssen wir schauen, wie das funktioniert.
Christian Braun ist Rechtsmediziner im Hamburger Universitätsklinikum. An seiner Seite arbeitet der Präparator Jürgen Brillinger. Er hat schon einige tausend Leichen seziert.
Vom Beckenkamm sozusagen bis zum Innenknöchel haben wir jetzt einen langen Schnitt über das gesamte Bein gemacht, um uns sozusagen den Zugang zu ermöglichen. Jetzt präparieren wir hier schichtweise erst die Haut und das Unterhautfettgewebe weg bis auf den Muskel. Wenn diese Dame jetzt jünger wäre, müsste ich auch hier an der Außenseite vom Oberschenkel sehr aufpassen, weil wir dann die sogenannte Fascia lata noch entnehmen würden. Das ist eine bindegewebige Platte, die an der Außenseite des Oberschenkels zu finden ist und die man auch hernehmen kann für verschiedene Zwecke, zum Beispiel zur Deckung von Wunden.
Die Frau wurde am Vortag tot in der Wohnung gefunden. Da der Hausarzt über die Feiertage nicht zu erreichen war, um einen natürlichen Tod zu bescheinigen, brachte man sie in die Rechtsmedizin. Bei der 90-Jährigen waren die äußeren Bedingungen für eine Gewebeentnahme günstig. Eine schnell gekühlte Leiche, an Vorerkrankungen nur Alzheimer und ein Lungenleiden bekannt.
Hier habe ich die Kniescheibe. Jetzt öffne ich hier das Knie. So. Ihnen geht's noch gut?
Ja.
Okay. Also Sie können sich auch gerne, wenn Sie wollen, den Hocker nehmen, wenn Sie sich hinsetzen wollen. So, jetzt sieht man hier die Menisken und die Kreuzbänder, vorderes Kreuzband und hinteres Kreuzband. Die schneide ich jetzt einfach durch.
Bis zu 3500 Leichen gelangen jährlich in das Institut für Rechtsmedizin der Hamburger Universitätsklinik. Etwa ein Zehntel davon kommt für die Gewebespende in Frage. Doch nach den Erfahrungen des ersten Jahres stimmen die Angehörigen nur in 14% der Fälle einer Explantation, also einer Organ- und Gewebespende, zu. Bei der oft lebensrettenden Organverpflanzung sind es fast 2/3, die zustimmen. Die Hamburger Rechtsmediziner wollen die Gewebespende in der Öffentlichkeit bekannt machen. Die Unternehmenskommunikation der Universitätsklinik soll dabei helfen. Doch wie wirbt man für Körperrecycling, wenn Firmen mit aufgearbeiteten Geweben Geld verdienen dürfen? Und wenn es eher selten um Leben oder Tod geht, häufig jedoch um eine bessere Lebensqualität und mitunter auch um Lifestyle-Fragen.
Wenn ein Mensch mit einer Hornhautverletzung, der nicht mehr Zeitung lesen kann oder nicht mehr Fernsehen gucken kann oder der sich auch im Verkehr nicht ordentlich orientieren kann, dann wieder richtig sehen kann, dann ist das in Bezug auf sein Leben eine ganz entscheidende Verbesserung. Ich würde das durchaus vergleichen mit einer Nierentransplantation bei einem dialysepflichtigen Patienten.
Klaus Püschel ist Direktor am Hamburger Institut für Rechtsmedizin.
Denken Sie zum Beispiel an Hautübertragung bei schwer Brandverletzten. Das kann durchaus lebensrettend sein. Und wenn Sie bei einem kleinen Kind einen großen Bauchdeckendefekt schließen können mit einer Sehnenplatte von einem Verstorbenen, dann ist das für die Lebensqualität dieses Kindes von erheblicher Bedeutung. Also die Gewebetransplantation wird da vielleicht nicht ausreichend wertgeschätzt. Also ich persönlich stehe jedenfalls sehr nachhaltig dahinter und sage, das sollte ähnlich engagiert betrieben werden wie die Organtransplantation.
Klaus Püschel hat deshalb am Institut für Rechtsmedizin ein straffes Management für die Gewebeentnahme eingeführt. Schon seit langem wurden in Hamburg Augenhornhäute entnommen und an die klinikeigene Gewebebank weitergegeben. Ein Jahr vor Inkrafttreten des Gewebegesetzes im August 2007 begann man, mit einem gemeinnützigen pharmazeutischen Hersteller in Berlin zu kooperieren. Das Deutsche Institut für Zell- und Gewebeersatz, kurz DIZG, bekommt seither von der Rechtsmedizin Knochen, Sehnen, Muskelhüllen und neuerdings auch Leichenhaut. Das Hamburger Projekt Gewebespende ist noch in den Anfängen. Zunächst wurde der Prozess der Entnahme am Universitätsklinikum selbst organisiert. Dann folgten Vereinbarungen mit den pathologischen Instituten der großen Hamburger Krankenhäuser. Doch Klaus Püschel denkt weiter.
Letztlich habe ich schon die Vorstellung, dass auch die Möglichkeit besteht, bei Verstorbenen ganz allgemein hier im Raum Hamburg das Angebot zu machen, dass Gewebe für Transplantationszwecke zur Verfügung gestellt wird. Dafür müsste man dann einen Apparat aufbauen, der bei allen Verstorbenen tatsächlich diese Möglichkeit bekannt macht. Und wenn man sich klar macht, dass wir für Gewebe Explantation und Transplantation ja Spender bis 90 Jahre haben können, dann würde man also auch bei einem normalen Herzinfarkt, der sich zu Hause ereignet, den Verstorbenen in dieses System einsteuern können.
Ich will hier mal versuchen, die Beinvene darzustellen, Herr Brillinger, damit wir da mal gucken, ob wir da noch Blut rausbekommen. So, das hier ist dann hier der Unterschenkelknochen, das Schienbein links.
Christian Braun müht sich, Blut aus der Leiche zu gewinnen. Es wird später im Labor auf infektiöse Krankheiten getestet. Diese Maßnahme soll verhindern, dass Patienten verseuchte Gewebe eingepflanzt bekommen. Doch das Herz der Verstorbenen steht still und damit auch das Blut in ihren Adern.
Okay, stopp. Das ist ein bisschen ein Geduldsspiel. Okay. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Herzblut bekommen. So, Milliliter für Milliliter, 40 hier die Spritze.
In Deutschland gibt es bislang 3 pharmazeutische Hersteller von Knochenprodukten. Das DIZG, Tutogen Medical und die Berliner Universitätsklinik Charité. Daneben existieren hunderte von klinikeigenen Knochenbanken. Die genaue Zahl kannte lange Zeit niemand, wie überhaupt viele Fakten zur Gewebespende im Dunkeln lagen. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden listet zwar minutiös auf, wie viele Jungmasthühner im Jahr produziert wurden, als Ganzes mit Innereien und Hals, als Ganzes ohne Innereien und Hals, zerteilt, tiefgefroren oder lebensfrisch. Doch niemand wusste bislang, wie viele Herzklappen, Knochen oder Gefäße von Leichen in Deutschland jährlich gewonnen und transplantiert werden, wie viele darüber hinaus gebraucht und welche Produkte aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt werden. Das soll nun anders werden. Das Gewebegesetz verspricht mehr Sicherheit und Transparenz. Mit der Transparenz ist es allerdings so eine Sache.
Wenn der Laie dieses Gesetz aufschlägt, allein wenn Sie die Ergänzung zum Arzneimittelgesetz sehen, und das Arzneimittelgesetz war bis anhin schon eine Materie, die sehr, sehr schwierig ist. Und jetzt schaut man und sieht Paragraphen, die bis zu 30 Absätzen haben. Und diese Paragraphen werden dann ergänzt, zum Beispiel Paragraph 4 durch Paragraph 4a. Dann sieht man, dass hier der Gesetzgeber zwar auf der einen Seite sehr umfassend gearbeitet hat, aber vielleicht auch ein Stück weit umständlich. Und das hat natürlich zur Folge, dass so dieser rote Faden, also das, worum es eigentlich geht, für den Laien kaum noch aufzufinden ist.
Brigitte Tag ist Juraprofessorin in Zürich und Spezialistin für Fragen des Umgangs mit der Leiche. Sie hat an der Autopsierichtlinie der Bundesärztekammer mitgearbeitet.
Man muss sich überlegen, wozu werden diese Gesetze gemacht? Es geht doch auch darum, den Menschen zu verdeutlichen, dass die Spende von Organen, von Geweben für andere lebensrettend sein können. Wenn Sie dieses Gesetz lesen, dann kommt beim normalen Menschen, sage ich, der jetzt juristisch keine spezielle Ausbildung hat, sofort der Gedanke auf, hier wird etwas verschleiert, ich verstehe es nicht mehr. Und das hat natürlich zur Folge eine Rückzugsmentalität.
Mittlerweile hat der Gesetzgeber den Gesetzestext ein wenig übersichtlicher gestaltet. Der Kern der Bestimmungen: sämtliche Gewebe und Zellen werden den strengen Auflagen des Arzneimittelgesetzes unterstellt. Wie die Organspende bleibt die Gewebespende unentgeltlich, ein selbstloses Geschenk der Verstorbenen. Denn internationale Konventionen und auch das deutsche Transplantationsgesetz verbieten die Kommerzialisierung des menschlichen Körpers. Allerdings gilt das Kommerzialisierungsverbot nur für gering verarbeitete Gewebezubereitungen, Herzklappen zum Beispiel oder Augenhornhäute. Wenn Gewebe hingegen industriell hergestellt werden, wie etwa Knochen und Sehnen, müssen die Hersteller für ihr Produkt beim Paul-Ehrlich-Institut in Berlin eine Zulassung beantragen, wie für ein x-beliebiges Medikament. Erst wenn diese Hürde genommen ist, dürfen sie mit ihren Produkten handeln.
Die Entscheidung des Gesetzgebers ist ganz eindeutig. Dadurch, dass es dem Arzneimittelgesetz unterstellt ist, ist natürlich die Gewinnspanne ermöglicht, was nicht per se negativ sein muss. Eine gewisse Gewinnspanne kann auch dafür sorgen, dass eben die Sicherheitsstandards sehr hoch sind und dass es auch entsprechend umgesetzt wird und eingehalten wird. Aber der Hintergrund ist, denke ich, ist schon auch die Ausnahme vom Kommerzialisierungsverbot, sodass ein Stück weit, nun, ich möchte nicht sagen, der Körper kommerzialisiert wird, er ist schon lange kommerzialisiert, aber es wurde einfach legitimiert in diesem Bereich.
Gewebe ist ein begehrtes Gut und die Nachfrage nach Rohmaterial wächst. Doch die Ärzte in Deutschland können nicht nach Belieben auf Verstorbene zugreifen. Das Persönlichkeitsrecht setzt der Gewebeentnahme Grenzen. So garantiert das Grundgesetz das Recht auf Selbstbestimmung. Es gilt innerhalb sittlicher Schranken über den Tod hinaus. Ähnlich wie ein Mensch in seinem Testament über sein Vermögen verfügen darf, bleibt es ihm freigestellt, den Umgang mit seiner Leiche zu regeln. Gewebe darf folglich nur entnommen werden, wenn der Verstorbene dem zu Lebzeiten zugestimmt hat oder nach seinem Tod stellvertretend die Angehörigen. Viele andere Staaten haben den Umgang mit der Leiche weniger streng geregelt. Insbesondere in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Tschechien oder Lettland gilt meist die Widerspruchslösung. Wer der Gewebeentnahme zu Lebzeiten nicht widerspricht, dessen Zustimmung wird vorausgesetzt.
Es kann natürlich sein, dass deswegen der Anreiz besteht, auf andere Länder zuzugreifen, in denen die Rechtslage noch nicht so sehr ausformuliert ist. Und das führt natürlich dann doch auch vielleicht zu Exporten und Importen, die wir heute aus unserer Rechtswarte und auch unserer ethischen Bewertung als kritisch betrachten, weil die Gewebegewinnung in den anderen Ländern unseren ethischen rechtlichen Maßstäben nicht vollständig entspricht.
Als Inara Kowalewska aus Riga erfuhr, dass ihr Mann Gunnars entbeint worden war, fühlte sie sich, als wäre sie selbst beraubt worden. Sie wünschte, dass die Verantwortlichen vor Gericht zur Rechenschaft gezogen würden, doch die lettische Sicherheitspolizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Zusammen mit einer anderen betroffenen Angehörigen erstattete Inara auch in Deutschland Anzeige gegen Unbekannt. Ende 2006 erhielt sie Antwort. Die Staatsanwaltschaft Bamberg teilte mit Schreiben vom 7.12.2006 mit, von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sei abzusehen. Nach einem Bericht der lettischen Sicherheitspolizei hätten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte ergeben. Den verantwortlichen Personen der Firma Tutogen Medical könne ein strafbares Verhalten nicht zur Last gelegt werden. Dem Zentrum für Rechtsmedizin in Riga sei kein gewerbsmäßiger Handel vorzuwerfen. Seit 2003 bezieht die Firma Tutogen Medical kein Gewebe mehr aus Lettland. Rund die Hälfte ihres Rohmaterials importierte sie seither aus anderen osteuropäischen Ländern. In Deutschland bekommt sie Gewebe vom Rechtsmedizinischen Zentrum der Universitätsklinik Frankfurt. Im Sektionssaal des Rechtsmedizinischen Instituts der Universitätsklinik Hamburg ist die Explantation der 90-Jährigen beendet.
Wir haben entnommen einmal die Oberarmknochen, links und rechts, einmal die Oberschenkelknochen, das Schienbein, diesen Calcaneus mit einem Stück Achillessehne dran und jeweils einem Stück Beckenkamm. Das ist das, was wir bei dieser Dame jetzt entnommen haben. Genau.
Christian Braun, der Rechtsmediziner, hat seine Arbeit getan. Nun werden die entnommenen Knochen verpackt. Erst in eine Plastiktüte, dann in einen Strumpf, um die Knochen zu polstern, dann wieder in eine Plastiktüte. Jede Hülle wird mit einem Etikett versehen, auf das die Spenderkennung und die Bezeichnung des Knochens geschrieben werden. Unterdessen macht sich der Präparator Jürgen Brillinger daran, den Leichnam der 90-jährigen Frau für die Bestattung herzurichten.
Da mache ich jetzt ein Stück Holz rein, polster das jetzt noch ein bisschen aus mit Zellstoff und dann vernähe ich das vernünftig, dass man die Dame dann auch dem Bestatter übergeben kann. Und dann wird sie dann anschließend, wenn sie fertig ist, dann auch noch mal, wird sie dann auch noch mal gewaschen, dass soweit keine Blutrückstände mehr vorhanden sind. Denn es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass die Dame von den Angehörigen noch mal besichtigt wird. Und desto sauberer die Dame übergeben wird, desto besser.